ARD.
Boah, minus 2 Grad sind es draußen hier bei uns in Hamburg. Und in Bayern sollen es in der Nacht sogar minus 12 Grad werden. Ich habe ja zu Hause eine Gasheizung und ich glaube, damit bin ich auch nicht der Einzige. Und da frage ich mich jetzt, es ist wieder so kalt, wie viel Gas haben wir eigentlich noch? Ein Blick auf die deutschen Gasspeicher zeigt, die sind zu gut 40% gefüllt. Ja, ist das jetzt für Ende Januar und nochmal Minusgrade viel Gas oder wenig? Das klären wir jetzt hier in den nächsten 10 Minuten. Dann wisst ihr und ich, ob wir uns Sorgen machen müssen, dass das Gas vielleicht auf einmal alle ist. Ihr hört 10 Minuten Wirtschaft, euren Wirtschaftspodcast mit den extra Infos, die ihr braucht, damit ihr mitreden könnt. Montags bis freitags produzieren wir eine neue Folge. Die findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Bei mir im Podcast ist jetzt Astrid Kühn aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Hallo Astrid.
Hi Nils.
Astrid, ich weiß, du bist keine Meteorologin, aber es ist richtig kalt draußen, also der Winter ist noch nicht vorbei, aber es ist auch Ende Januar und ich gucke jetzt so ein bisschen auf die Gasspeicher und denke mir, 40%, ist das viel, ist das wenig, muss ich mir Sorgen machen? Aber du hast es recherchiert, ne?
Nun ja, also genau bei diesem Speicherstand könnte man schon denken, das war ja schon mal mehr, müssen wir uns da nicht mal Sorgen machen, aber tatsächlich die meisten ExpertInnen und auch Bundesnetzagenturen, Bundeswirtschaftsministerium, die sind noch recht entspannt und die waren ja in den vergangenen Jahren eigentlich die größten Mahner immer, ne, Gas zu sparen und so. Mhm. Es gibt ein paar Gründe. Zum einen ist es tatsächlich recht unwahrscheinlich, dass es jetzt den ganzen Februar, den restlichen Winter über so kalt bleibt wie jetzt, aber wer verlässt sich schon aufs Wetter? Also gibt es noch ein paar weitere Gründe.
Genau.
Zum einen haben wir einfach genug Gas im Markt im Moment und das sieht man auch daran, dass sich die Preise in den letzten Wochen und Monaten auf einem durchschnittlichen Niveau stabilisiert haben. Ja, jetzt in den letzten Tagen hat der Gaspreis ein bisschen angezogen, aber grundsätzlich sind wir da auf einem viel, viel niedrigeren Niveau als zum Beispiel in der Energiekrise. Und das, obwohl es jetzt ja auch schon länger kalt ist und der Verbrauch auch hoch ist.
Okay, und mit Gas im Markt meinst du so, dass wir zum Beispiel immer mehr nachkriegen, also wir gar nicht uns so sehr nur auf die Speicher verlassen müssen?
Ganz genau. Wir bekommen mittlerweile deutlich mehr Pipeline-Gas aus Norwegen als vor der Energiekrise. Und Norwegen, das ist ja ein sicherer Lieferant, der uns auch verlässlich Pipeline-Gas rüberschickt. Und wir haben auch LNG-Terminals, an denen immer mehr Flüssiggas anlandet. Und da sind auch noch Kapazitäten frei. Und das sind einfach so die Argumente, die dafür sprechen, sich jetzt nicht allzu große Sorgen zu machen.
Okay, aber wir hatten ja die Energiekrise, ne? Und da war ja die Bundesregierung so drauf, dass sie gesagt hat, nee, wir gehen jetzt auf Nummer sicher und machen Vorgaben, wie voll so ein Speicher zu einer bestimmten Zeit sein soll. Gelten diese Vorgaben denn jetzt eigentlich noch?
Die gelten noch und die werden auch im Wesentlichen tatsächlich eingehalten. Mhm. Also es gibt die Vorgabe, dass zum 1. Februar die meisten Gasspeicher in Deutschland noch zu mindestens 30% gefüllt sein müssen und das werden wir wohl schaffen. Allerdings merkt man mittlerweile auch, dass diese gesetzlichen Vorgaben tatsächlich auch Nachteile haben.
Hä, wieso? Warum?
Naja, weil wenn es keine Vorgaben gibt, dann läuft das Geschäft ja so, wie das eigentlich jeder Privatmensch kennt, der, sagen wir, eine Ölheizung im Keller hat. Im Sommer ist das Öl billig, da kaufe ich dann ein, damit ich es im Winter, wenn Öl teurer wird, verheizen kann. Mhm. Jetzt aber hat eben die Regierung Vorgaben gemacht. X% Füllstand zum Zeitpunkt Y. Das heißt, die Gaslieferanten, die wissen ganz genau, wann Deutschland kaufen muss, um diese gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Und natürlich, das ist Kapitalismus, schrauben sie genau dann den Preis hoch. Will heißen,
die sind nicht doof, ne?
Diese Füllstandsvorgaben, die machen die Versorgung vielleicht sicher, aber sie machen sie halt auch teuer. Oh. Und die Betreiber der Gasspeicher, die haben sozusagen kein Geschäftsmodell mehr. Denn früher haben die, wie der Privatmensch mit der Ölheizung im Keller, das Gas gekauft dann, wenn es billig ist und verkauft, wenn es teuer ist. Jetzt müssen sie aber zum Zeitpunkt X kaufen, egal was es kostet. Hm. Und das ist halt schlecht fürs Geschäft. Und der Verband der Gasspeicherbetreiber warnt auch schon, wenn es so kalt bleibt, dann könnten die Speicher Ende Februar leer sein.
Ja, aber Astrid, so weit wird man es doch nicht kommen lassen, oder?
Naja, also man hat ja nicht nur diese Vorgaben gemacht, sondern man hat auch diversifiziert. Ne? Das heißt, wir haben jetzt LNG, wir haben mehr Lieferanten als früher. Mhm. Und auch deshalb ist die Bundesnetzagentur noch entspannt. Die sagen einfach, Deutschland verfüge über genug Import- und Speichermöglichkeiten. Händler, die könnten also zusätzliches Gas beschaffen, wenn es denn wirklich nötig ist. Die Bundesregierung vertraut damit diesem Marktmechanismus, der ja eingeführt wurde, Die Alternative wäre nämlich, dass die Bundesregierung selbst eingreift und die Einspeicherung beauftragt. Dafür gibt es auch gewisse Notfallmechanismen. Die Kosten dafür müssten allerdings aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Das heißt, der Steuerzahler müsste da wieder für aufkommen. Und das lehnte eine Sprecherin vom Bundeswirtschaftsministerium zuletzt noch ab, auch auf unsere NDR-Anfrage. Also mit anderen Worten, man will jetzt nicht für viel Geld aus dem Staatshaushalt die Speicher befüllen, weil man eben davon ausgeht, dass man mit dem norwegischen Pipeline-Gas und dem LNG auskommt.
Okay, alles klar, das habe ich verstanden. Aber sag mal, das LNG, ne, das Flüssiggas, das ja angelandet wird, das so ist ja, glaube ich, das Fachwort dafür, wenn die Schiffe kommen, das kommt doch aus den USA, richtig?
Zu großen Teilen, ja. Vielleicht nochmal zur Gesamteinordnung. Die LNG-Lieferungen, die machen aktuell rund 10% unserer Gasimporte in Deutschland aus. Aber davon kommt eben fast alles aus den USA, nämlich 95% des LNGs, das in Deutschland anlandet, das kommt aus Amerika. Der Wert ist im vergangenen Jahr tatsächlich deutlich gestiegen. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für Gesamteuropa. Es gibt Studien, die sagen, bis zum Ende des Jahrzehnts könnten die USA rund 80% des europäischen LNG-Bedarfs liefern.
Aber sag mal, Astrid, jetzt mal unter uns, ne? Ist das nicht vielleicht ein bisschen gefährlich? Das klingt für mich so ein bisschen so nach einer Abhängigkeit, die da entsteht. Und ich meine, Donald Trump, wir hatten gerade den Grönland-Konflikt in den letzten Tagen, der kann ja mal so und mal so auftreten. Ist das eine gute Idee, dann so abhängig zu sein beim LNG von den USA?
Ganz unter uns, das ist überhaupt keine gute Idee. Eigentlich sollten wir gar nicht mehr abhängig sein von fossilen Energien, wenn du mich fragst. Und natürlich war aber auch diese Woche natürlich krass. Und
ja,
der Eindruck ist da von Trump, dass man sich auf den nicht mehr unbedingt verlassen kann. Und die Stimmen mehren sich. Also das sagt nicht nur ich, das sagen auch viele Expertinnen und Experten. Und tatsächlich ist das ja auch Strategie der Amerikaner. Also die wollen mehr LNG nach Europa verkaufen. Das ist seit Jahren bekannt. Die haben ihre Förderkapazitäten in den vergangenen 5 Jahren auch einfach mal verdoppelt. Und tatsächlich waren Energielieferungen auch schon Verhandlungsmasse beim Handelsdeal zwischen den USA und der EU nämlich. Und da hat sich Europa schon verpflichtet, den USA binnen 3 Jahren Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar abzukaufen. Und das ist in erster Linie LNG. Also, dass da ein Druckpotenzial erkannt wurde, auch von Trump, der Verdacht, der liegt wirklich nicht sehr fern.
Und weißt du, woran mich das so ein bisschen auch erinnert? Irgendwie an unsere Gasabhängigkeit von Russland bis vor ein paar Jahren.
Ja, klar, kann ich verstehen. Aber ich kann dir auch sagen, ganz so schlimm ist es nicht, denn LNG hat im Gegensatz zu Pipeline-Gas, das ja so von Punkt zu Punkt kommt, also wenn die Pipeline steht, ist gut, aber wenn nicht, dann hast du halt gar nichts mehr. Und da hat LNG eben den großen Vorteil, nicht nur amerikanische Lieferungen könnten zum Beispiel in Brunsbüttel anlanden, sondern auch Schiffe aus anderen Ländern. Katar zum Beispiel ist so ein Lieferant. Außerdem macht LNG ja nur einen recht kleinen Teil der deutschen Gasimporte aus, wir haben es eben gesagt, 10%. Solange die Lieferungen aus Norwegen also stabil laufen, würde ein Wegfall der amerikanischen Lieferungen zwar eine Lücke reißen, ja, das auf jeden Fall. Und die würde auch gegebenenfalls teuer, denn bei globalen Verknappungen würden die Preise an den Spotmärkten, auf die man dann ausweichen müsste, natürlich stark steigen. Aber dieser Wegfall hätte lange nicht die Konsequenzen, wie sie die Abhängigkeit von Russland damals mit den Gaspipelines hatte.
Okay. Und ich höre so raus, unsere 9 besten Freunde in Sachen Gasversorgung sind die lieben Menschen in Norwegen. Wir winken einmal Richtung Oslo, sagen schön, dass es euch gibt. Vielen Dank für diese ganzen Informationen. Das war Astrid Kühn aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion.
Mange Tack.
Norwegen ist übrigens nicht das einzige Land, aus dem wir Gas in Pipelines bekommen. Auch die Niederlande schicken uns Gas rüber, allerdings nur etwa halb so viel wie die Norweger. Wie sich die Importe ganz genau zusammensetzen, das kann man online sehen. Auf ndr.de haben wir dazu eine Live-Übersicht. Wo kommt das Gas her? Wie viel haben wir im Speicher? Und wie viel wird auch gerade verbraucht? Den Link dazu setze ich euch in die Shownotes. Viel Spaß beim Stöbern in den Gasdaten. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Nils Walker. Macht es gut. Tschüss.